Nöten liest Anna Karenina von Lew Tolstoi heute die 65. von 81 Folgen. Die Lesung, die bei NDR Kultur in Hannover im Februar 2013 in der Regie von Anna Hartwig entstanden ist, ist beim DAV Berlin als Hörbuch erschienen. Wir kehren wieder zurück zu Konstantin Lewin und seiner Frau Kitty. Die Geburt ihres ersten Kindes steht kurz bevor. Für die Entbindung sind die beiden nach Moskau gereist. Dort trifft Lewin auch seinen Bruder Sergei Iwanowitsch wieder, der mit großem Interesse die bevorstehenden Wahlen in einem Gouvernement Kaschin beobachtet und auch Lewin überzeugen will, sich daran zu beteiligen. Außerdem hat Lewin seiner Schwester versprochen, für sie ein paar Amtsgänge zu erledigen. Es handelt sich dabei darum, eine Vormundschaft zu beantragen sowie für sie etwas Geld in Empfang zu nehmen. Allerdings stößt Lewin bei dem Versuch, diese Aufgaben zu erfüllen, auf unerwartete Hindernisse. Denn die russische Bürokratie macht es ihm nicht gerade leicht. Immer wieder wird er von den zuständigen Beamten abgewiesen. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
Alle diese Anstrengungen, die keinerlei Ergebnisse zeitigten, riefen in Lewin ein peinigendes Gefühl hervor. Ähnlich der verdrießlichen Ohnmacht, die man im Traum empfindet, wenn man Körperkräfte einsetzen möchte. Er empfand das häufig im Gespräch mit seinem herzensguten Sachwalter. Dieser Sachwalter schien alles irgend Mögliche zu tun und alle seine Geisteskräfte anzuspannen, um Lewin aus der Verlegenheit zu helfen. »Versuchen Sie doch mal dies«, sagte er oft, »fahren Sie dahin und dorthin.« Und der Sachwalter entwarf regelrecht einen Plan, wie das Grundübel zu umgehen wäre, das allem entgegenstand. Aber er fügte sogleich hinzu, »verzögern wird man es trotzdem, allerdings versuchen Sie es.« Und Lewin versuchte, ging hin, fuhr herum. Alle waren gutwillig und liebenswürdig, doch jedes Mal wuchs sich das Umgangene zum Schluss wieder aus und versperrte wieder den Weg. Besonders ärgerlich war, dass Lewin einfach nicht begreifen konnte, gegen wen er kämpfte, wer davon einen Nutzen hatte, dass seine Angelegenheit sich hinzog. Das schien niemand zu wissen. Auch der Sachwalter wusste es nicht. Wenn Lewin es hätte begreifen können, wie er begriff, warum man zu einem Eisenbahnschalter nicht anders kommen konnte, als wenn man sich anstellte, wäre es ihm nicht ärgerlich und verdrießlich vorgekommen. Aber bei den Hindernissen, auf die er in seiner Angelegenheit stieß, konnte ihm niemand erklären, wozu sie existierten. Lewin hatte sich jedoch seit seiner Heirat sehr verändert. Er war nun geduldig. Und wenn er nicht begriff, wozu etwas so geregelt war, sagte er sich, ohne alles zu wissen, könne er nicht urteilen. Wahrscheinlich müsse es so sein. Und er suchte, sich nicht zu entrüsten. Nun, während seiner Anwesenheit und Teilnahme bei den Wahlen, suchte er ebenfalls nichts zu verurteilen und nichts anzuzweifeln, sondern so gut wie möglich zu verstehen, womit ehrliche und anständige Menschen, die er achtete, sich derart ernsthaft und hingebungsvoll befassten. Seit er verheiratet war, hatten sich Lewin so viele neue, ernsthafte Dinge aufgetan, die ihm früher aufgrund seiner leichtsinnigen Einstellung dazu unwichtig erschienen waren, dass er auch hinter den Wahlen eine ernsthafte Bedeutung vermutete und suchte. Sergei Iwanowitsch hatte ihm Sinn und Bedeutung des bei den Wahlen angestrebten Umsturzes erläutert. Der Gouvernementsmarschall, in dessen Hand nach dem Gesetz so viele wichtige öffentliche Angelegenheiten lagen, die Vormundschaften, worunter Lewin derzeit zu leiden hatte, die riesigen Geldbeträge des Adels, das Mädchen, das Knaben und das Militärgymnasium, auch die Volksbildung nach der jüngsten Verordnung und schließlich das Semstwa. Dieser Gouvernementsmarschall Snetkov war ein Adliger vom alten Schlag, der ein riesiges Vermögen durchgebracht hatte. Ein gutmütiger Mann, auf seine Art ehrlich, der aber überhaupt nicht die Bedürfnisse der neuen Zeit verstand. Er vertrat in allem stets die Seite des Adels, er widersetzte sich geradezu der Verbreitung von Bildung unterm Volk und gab dem Semstwa, das eigentlich eine ungeheure Bedeutung haben sollte, ständischen Charakter. Es war notwendig, an seiner Stelle einen frischen, modernen, tatkräftigen Mann ins Amt zu bringen, einen völlig neuen, und die Dinge so zu lenken, dass aus sämtlichen dem Adel, nicht als Adel, sondern als Element des Semstwa, geschenkten Rechten alle nur irgend möglichen Vorteile der Selbstverwaltung herausgeholt würden. In dem reichen Gouvernement Kaschin, das den anderen stets in allem voranging, waren jetzt solche Kräfte konzentriert, dass das, was hier in die rechte Bahn gelenkt würde, als Vorbild dienen könnte für andere Gouvernements, ja für ganz Russland. Und deshalb hatte das so große Bedeutung. Angestrebt war entweder Swijaschski oder, noch besser, Niewiadowski als Marschall an Snetkows Stelle zu bringen, einen ehemaligen Professor, einen vorzüglichen, außerordentlich gescheiten Mann und engen Freund von Sergei Iwanowitsch. Eröffnet wurde die Versammlung vom Gouverneur, der den Adligen in seiner Rede sagte, dass sie die Amtsträger ohne Ansehen der Person vielmehr nach ihren Verdiensten und zum Wohle des Vaterlandes wählen sollten und dass er hoffe, der hochwohlgeborene Adel von Kaschin werde wie bei den früheren Wahlen seine hehre Pflicht erfüllen und das allerhöchste Vertrauen des Monarchen rechtfertigen. Nach seiner Rede verließ der Gouverneur den Saal. Und die Adligen folgten ihm lärmend und lebhaft, einige sogar begeistert, und umringten ihn, während er seinen Pelz anzog und mit dem Gouvernementsmarschall ein freundschaftliches Gespräch führte. Levin, der alles zu durchschauen und nichts zu versäumen suchte, stand auch in der Menge und hörte, wie der Gouverneur sagte: »Bitte richten Sie Maria Iwanowna aus, dass meine Frau sehr bedauert, dass sie ins Waisenhaus fährt.« Danach holten sich die Adligen vergnügt ihre Pelze und alle fuhren in die Kathedrale. In der Kathedrale hob Levin mit allen anderen die Hand und sprach die Worte des Protopopen nach, schwor die schrecklichsten Schwüre, alles zu erfüllen, auf das der Gouverneur hoffte. Ein Gottesdienst hatte immer Wirkung auf Levin, und als er die Worte »Ich küsse das Kreuz« aussprach und sich zur Menge dieser jungen und alten Menschen umschaute, die dasselbe nachsprachen, fühlte er sich gerührt. Am zweiten und dritten Tag ging es um die Adelsgelder und das Mädchengymnasium, Dinge, wie Sergei Iwanowitsch erklärte, die keine Bedeutung hatten. Und Levin, mit seinen Amtsgängen beschäftigt, verfolgte die Diskussion nicht. Am vierten Tag wurden am Gouvernementstisch die Gouvernementsgelder geprüft. Und da kam es zum ersten Mal zu einem Zusammenstoß zwischen neuer Partei und alter. Die Kommission, der die Überprüfung der Gelder aufgetragen war, berichtete der Versammlung, die Gelder seien alle unvermindert vorhanden. Der Gouvernementsmarschall stand auf, dankte dem Adel für sein Vertrauen und hatte Tränen in den Augen. Die Adligen gratulierten ihm lautstark und drückten ihm die Hand. Aber da sagte ein Adliger aus Sergei Iwanowitschs Partei, er habe gehört, dass die Kommission die Beträge gar nicht geprüft habe, da sie eine Prüfung für eine Beleidigung des Gouvernementsmarschalls erachte. Eines der Kommissionsmitglieder bestätigte das unvorsichtigerweise. Daraufhin sagte ein kleiner, sehr jung aussehender, aber sehr boshafter Herr, dass es dem Gouvernementsmarschall gewiss behagt hätte, über die genauen Beträge Rechenschaft abzulegen und dass die übertriebene Feinfühligkeit der Kommissionsmitglieder ihm diese moralische Befriedigung nun verwehre. Daraufhin zogen die Kommissionsmitglieder ihre Erklärung zurück, und Sergei Iwanowitsch begann logisch auseinanderzusetzen, dass sie entweder zugeben müssten, die Beträge geprüft zu haben oder sie nicht geprüft zu haben. Und dieses Dilemma legte er detailliert dar. Ein Schwätzer von der Gegenpartei widersprach Sergei Iwanowitsch. Daraufhin redete Swijaschski und wieder der boshafte Herr. Die Debatten dauerten lange und führten zu nichts. Levin war verwundert, dass darüber so lange gestritten wurde. Zumal Sergei Iwanowitsch auf die Frage, ob er vermute, es seien Gelder veruntreut worden, ihm zur Antwort gab, »Oh nein, er ist ein ehrlicher Mann.« Aber dieses uralte Verfahren, die Adelsangelegenheiten patriarchalisch familiär zu führen, musste in Frage gestellt werden. Am fünften Tag wurden die Kreismarschälle gewählt. Dieser Tag verlief bei einigen Kreisen ziemlich stürmisch. Im Kreis Selesnjowa wurde Swijaschski einstimmig gewählt in offener Abstimmung. Und an diesem Tag fand bei ihm ein Diner statt. 27. Auf den sechsten Tag waren die Gouvernementswahlen angesetzt. Der große und der kleine Saal waren voller Adliger in den verschiedensten Uniformen. Viele waren erst zu diesem Tag angereist. Bekannte, die sich lange nicht gesehen hatten, die einen von der Krim, andere aus Petersburg, wieder andere aus dem Ausland, begegneten sich in den Sälen. Am Gouvernementstisch, unterm Porträt seiner Majestät, wurde debattiert. Die Adligen hatten sich im großen wie im kleinen Saal in Lagern gruppiert und an den feindseligen oder misstrauischen Blicken, am Verstummen, wenn sich Fremde näherten, daran, dass manche sich zum Flüstern sogar in einen fernen Flur zurückzogen, war zu sehen, dass jede Seite vor der anderen Geheimnisse hatte. Ihrem Aussehen nach unterteilten sich die Adligen klar in zwei Kategorien, in die Alten und die Neuen. Die Alten trugen größtenteils alte, zugeknöpfte Adelsuniformen samt Degen und Hut oder ihre besonderen Uniformen, die sie sich in Flotte, Kavallerie oder Infanterie erdient hatten. Die Uniformen der alten Adligen waren auf altertümliche Weise gefertigt, mit Püffchen an den Schultern. Sie waren offensichtlich zu klein, in der Taille zu kurz und zu eng, als wären ihre Besitzer herausgewachsen. Die Jungen hingegen trugen aufgeknöpfte Adelsuniformen mit tiefsitzenden Taillen, breit an den Schultern und mit weißen Westen oder Uniformen mit schwarzen Krägen und aufgestickten Lorbeerblättern, den Symbolen des Justizministeriums. Zu den Jungen gehörten auch die höfischen Uniformen, die hier und da die Menge schmückten. Doch die Unterteilung in Jung und Alt entsprach nicht der Unterteilung der Parteien. Einige der Jungen gehörten nach Lewins Beobachtung der alten Partei an, dagegen flüsterten einige der ganz alten Adligen mit Swijaschski und waren offensichtlich glühende Anhänger der neuen Partei. Lewin stand in dem kleinen Saal, wo man rauchen und einen Happen essen konnte, bei einer Gruppe seiner Leute, hörte zu, was gesagt wurde, und spannte vergebens seine Geisteskräfte an, um zu begreifen, was gesagt wurde. Sergei Iwanowitsch war der Mittelpunkt, um den sich die anderen scharten. Er lauschte jetzt Swijaschski und Chlustow, dem Marschall eines anderen Kreises, der zu ihrer Partei gehörte. Chlustow war nicht einverstanden, dass er und sein Kreis Snjatkow auffordern sollten, sich zur Wahl zu stellen, aber Swijaschski wollte ihn dazu überreden, und Sergei Iwanowitsch billigte diesen Plan. Lewin begriff nicht, warum die feindliche Partei den Marschall, den sie abwählen wollte, aufforderte, sich zur Wahl zu stellen. Stepan Arkadjitsch, der soeben einen Happen gegessen und etwas getrunken hatte, wischte sich mit seinem parfümierten, eingefassten Batisttuch den Mund ab und trat in seiner Kammerherrenuniform zu ihnen.
»Wir gehen in Position, Sergei Iwanitsch.«
Er strich sich über beide Koteletten, und als er sich das Gespräch angehört hatte, bestätigte er Swijaschskis Meinung.
»Ein Kreis genügt. Und Swijaschski ist ja schon offenkundig Opposition«, sagte er, was außer Lewin alle verstanden. »Na, Kostja?« »Auch du bist scheinbar auf den Geschmack gekommen«, fügte er hinzu und hakte Lewin unter.
Lewin wäre gern auf den Geschmack gekommen, konnte aber nicht begreifen, worum es ging, und als sie sich ein paar Schritte von den Sprechenden entfernt hatten, brachte er vor Stepan Arkadjitsch sein Befremden zum Ausdruck, weshalb der Gouvernementsmarschall aufgefordert werden sollte.
»O Sancta Simplicitas«, sagte Stepan Arkadjitsch und setzte Lewin kurz und klar auseinander, worum es ging.
Wenn, wie bei früheren Wahlen, alle Kreise den Gouvernementsmarschall aufforderten, dann würde er von allen mit weißen Stimmkugeln gewählt. Das sollte nicht sein. Jetzt dagegen waren 8 Kreise sich einig, ihn aufzufordern. Wenn ihn jedoch 2 nicht aufforderten, könnte Snjatkow sich gar nicht erst zur Wahl stellen. Und dann könnte die alte Partei aus ihren Reihen jemand anderes auswählen. Und die gesamte Kalkulation wäre umsonst. Wenn aber nur der eine Kreis Swijaschskis ihn nicht aufforderte, würde sich Snjatkow zur Wahl stellen. Er würde sogar gewählt. Ihm würden absichtlich noch Stimmen draufgelegt, sodass die Gegenpartei aus dem Konzept käme, und wenn der Kandidat unserer Partei aufgestellt würde, würden sie auch ihm etwas drauflegen. Lewin begriff, aber nicht ganz, und wollte noch ein paar Fragen stellen, als plötzlich alle zu reden und zu lärmen begannen und in den großen Saal strömten.
»Was ist was? Wen? Eine Vollmacht? Wem? Wozu? Zurückgewiesen? Keine Vollmacht. Flerow wird nicht zugelassen.«
»Was macht es, dass ein Prozess gegen ihn läuft?
So wird zuletzt keiner zugelassen, eine Gemeinheit.
Das ist das Gesetz«, hörte Lewin von verschiedenen Seiten, und mit allen anderen, die irgendwohin hasteten und etwas zu versäumen fürchteten, begab er sich in den großen Saal, und zwischen den Adligen eingekeilt näherte er sich dem Gouvernementstisch, an dem der Gouvernementsmarschall, Swijaschski und andere Rädelsführer heftig über etwas stritten.
28. Lewin stand ziemlich weit entfernt, ein schwer und pfeifend atmender Adliger neben ihm und ein anderer, dessen dicke Sohlen knarzen, verhinderten, dass er deutlicher hörte.
Nur von Ferne hörte er die weiche Stimme des Adelsmarschalls, dann die schrille Stimme des boshaften Adligen und dann Swijaschskis Stimme. Soweit er verstehen konnte, stritten sie über den Sinn eines Gesetzesparagraphen und über den Sinn der Worte, gegen den ein Verfahren anhängig ist. Die Menge trat auseinander, um Sergei Iwanowitsch den Weg zum Tisch freizugeben. Sergei Iwanowitsch wartete ab, bis der boshafte Adlige geendet hatte, und sagte, er halte es für das Sicherste, den Gesetzesparagraphen nachzuschlagen, und bat den Sekretär, den Paragraphen herauszusuchen. In dem Paragraphen hieß es, im Falle von Meinungsverschiedenheiten müsse abgestimmt werden. Sergei Iwanowitsch las den Paragraphen vor und begann, seinen Sinn zu erläutern. Aber da unterbrach ihn ein hochgewachsener, dicker, leicht buckliger Gutsherr mit gefärbtem Schnauzbart und eng sitzender Uniform, dem der Nacken über den Kragen quoll. Er trat zum Tisch, klopfte mit dem Fingerring darauf und rief laut: »Abstimmen! Zu den Stimmkugeln! Wozu das Gerede? Zu den Stimmkugeln!« Da erhoben sich plötzlich noch andere Stimmen, und der hochgewachsene Adlige mit dem Fingerring geriet mehr und mehr in Zorn und schrie lauter und lauter. Aber was er sagte, war nicht auszumachen. Er sagte das Gleiche, was Sergei Iwanowitsch vorschlug, doch offenbar hasste er ihn und seine ganze Partei. Und dieser Hass teilte sich seiner Partei mit und rief auf der anderen Seite Abwehr und ebensolchen, wenn auch ein wenig schicklicher, geäußerten Zorn hervor. Geschrei kam auf, eine Zeit lang herrschte Durcheinander, so dass der Gouvernementsmarschall um Ordnung bitten musste. »Abstimmen! Abstimmen! Wer von Adel ist, versteht. Wir vergießen unser Blut. Das Vertrauen des Monarchen. Der Marschall braucht nicht zu rechnen. Er ist kein Gutsverwalter. Darum geht es doch gar nicht. Erlauben Sie mal, zu den Stimmkugeln. Widerlich!« Von allen Seiten waren zornige, ingrimmige Rufe zu hören. Blicke und Gesichter waren noch zorniger und ingrimmiger als das Geäußerte. Sie drückten unversöhnlichen Hass aus. Levin konnte einfach nicht verstehen, worum es ging, und wunderte sich, mit welcher Leidenschaft die Diskussion ausgetragen wurde, ob über Flerows Fall abzustimmen sei oder nicht. Er hatte, wie ihm Sergei Iwanowitsch später klar machte, den Syllogismus vergessen, dass zum Wohle der Allgemeinheit der Gouvernementsmarschall gestürzt werden musste. Zum Sturz des Marschalls musste man die Mehrheit der Stimmkugeln sichern. Zur Sicherung der Mehrheit musste Flerow das Stimmrecht erhalten, und zur Anerkennung von Flerows Wahlbefähigung musste erläutert werden, wie der Gesetzesparagraph zu verstehen sei. Eine einzige Stimme kann alles entscheiden, und man muss ernst und konsequent vorgehen, wenn man dem Wohl der Allgemeinheit dienen möchte, schloss Sergei Iwanowitsch. Aber Levin hatte das vergessen, und es bedrückte ihn, anständige Menschen, die er achtete, so unangenehm und böse erregt zu sehen. Um dieses bedrückende Gefühl loszuwerden, ging er, ohne das Ende der Debatten abzuwarten, in den Speisesaal, wo niemand war außer den Kellnern am Buffet. Als er die Kellner erblickte, wie sie geschäftig das Geschirr abwischten und Teller und Gläser aufstellten, als er ihre ruhigen, lebhaften Gesichter erblickte, fühlte Levin sich mit einem Mal erleichtert, wie wenn er aus einem stickigen Raum an die frische Luft hinausgetreten wäre. Er wanderte auf und ab und schaute vergnügt zu den Kellnern. Ihm gefiel sehr, wie ein Kellner mit grauen Koteletten, durchaus mit Verachtung für die anderen Jungen, die ihn hochnahmen, sie unterwies, wie man Servietten faltet. Levin wollte gerade ein Gespräch anfangen mit dem alten Kellner, da kam der Sekretär des Vormundschaftsamtes, ein Greis, dessen Besonderheit es war, alle Adligen des Gouvernements mit Vor- und Vatersnamen zu kennen, und lenkte ihn ab. »Hätten Sie die Güte, Konstantin Dmitritsch«, sagte er, »Ihr Herr Bruder sucht Sie. Es wird abgestimmt.« Levin betrat den Saal, bekam ein hübsch weißes Stimmkügelchen, und hinter seinem Bruder Sergei Iwanowitsch trat er zum Tisch, wo mit bedeutsamem und ironischem Gesicht Swijaschski stand, den Bart mit der Faust gepackt hielt und daran schnupperte. Sergei Iwanowitsch streckte seinen Arm in die Wahlkiste, legte seine Stimmkugel irgendwo hin, machte Levin Platz und blieb stehen. Levin trat herzu. Da er aber völlig vergessen hatte, worum es ging, wandte er sich verlegen mit der Frage an Sergei Iwanowitsch: »Wohin lege ich sie?« Er hatte leise gefragt, während in der Nähe geredet wurde, so dass er hoffte, seine Frage werde nicht gehört, aber die Redenden waren verstummt, und seine unschickliche Frage wurde gehört. Sergei Iwanowitsch runzelte die Stirn. »Jeder nach seiner Überzeugung«, sagte er streng. Einige der Umstehenden lächelten. Levin errötete, steckte hastig die Hand unter das Tuch und legte die Kugel nach rechts, da er sie in der rechten hielt. Kaum hatte er sie abgelegt, fiel ihm ein, dass er auch die Linke hätte darunter stecken sollen. Tat es, aber es war zu spät, und noch viel verwirrter ging er rasch weg und bis zu den hintersten Reihen.
126 Ja-Stimmen, 98 Nein-Stimmen, ertönte die näselnde Stimme des Sekretärs. Danach war Lachen zu hören, denn in der Wahlkiste waren ein Knopf und zwei Nüsse gefunden worden. Flerow war zugelassen, die neue Partei hatte gesiegt. Doch die alte Partei hielt sich nicht für besiegt. Lewin hörte zufällig, wie Snetkow aufgefordert wurde, sich zur Wahl zu stellen, und er sah, wie eine Menge von Adligen den Gouvernementsmarschall umringte, welcher etwas sagte. Lewin trat näher. Snetkow antwortete den Adligen, er sprach vom Vertrauen des Adels, von der Liebe zu ihm, deren er nicht wert sei, denn sein Verdienst sei allein seine Treue zum Adel, dem er die 12 Jahre im Amt gewidmet habe. Mehrfach wiederholte er die Worte, ich habe nach Kräften gedient, treu und redlich, weiß den Dank zu schätzen. Und plötzlich stockte er, Tränen erstickt, und verließ den Saal. Ob nun diese Tränen daher kamen, dass er sich ungerecht behandelt sah, oder von seiner Liebe zum Adel, oder von der Spannung, in der er sich befand, da er sich von Feinden umringt fühlte, die Erregung jedenfalls teilte sich mit. Die meisten Adligen waren gerührt, und Lewin empfand herzliche Zuneigung für Snetkow. Unter der Tür stieß der Gouvernementsmarschall mit Lewin zusammen. »Pardon, verzeihen Sie bitte«, sagte er wie zu einem Unbekannten, aber als er Lewin erkannte, lächelte er scheu. Es kam Lewin vor, als wollte er etwas sagen, könnte aber nicht vor Aufregung. Der Ausdruck seines Gesichts und der ganzen Gestalt mit Uniform, Ordenskreuzen und galonierten weißen Beinkleidern, dazu sein hastiger Gang, erinnerte Lewin an ein gehetztes Wild, das sieht, wie schlecht es steht. Der Gesichtsausdruck des Marschalls rührte Lewin besonders, denn erst gestern war er in der Vormundschaftsangelegenheit bei ihm zu Hause gewesen und hatte ihn in seiner ganzen Pracht als gütigen Familienvater erblickt. Ein großes Haus mit alten Familienmöbeln, unelegante, schmuddelige, doch respektvolle alte Lakaien, offenbar frühere Leibeigene, die bei ihrem Herrn geblieben waren. Eine dicke, gutmütige Ehefrau mit Spitzenhäubchen und türkischem Umschlagtuch, die ihre hübsche Enkelin hätschelte, die Tochter der Tochter. Ein strammer Sohn, Gymnasiast in der 6. Klasse, der gerade aus dem Gymnasium gefahren kam und zur Begrüßung dem Vater die große Hand küsste. Die eindringlich herzlichen Reden und Gesten des Hausherrn. Das alles hatte gestern unwillkürlich Lewins Achtung und Mitgefühl geweckt. Lewin rührte und dauerte der alte Mann nun, und er wollte ihm gern etwas Angenehmes sagen. »Also werden Sie wieder unser Marschall«, sagte er. »Wohl kaum.« Der Marschall blickte sich erschrocken um. »Ich bin müde. Bin schon alt. Da gibt es andere, die würdiger und jünger sind als ich. Sollen die einmal dienen?« Und der Marschall verschwand in einer Seitentür. Es brach nun der feierlichste Augenblick an. Gleich sollte zur Wahl geschritten werden. Die Rädelsführer der einen und anderen Partei zählten die weißen und schwarzen Kugeln an den Fingern ab. Die Debatte über Flerow hatte der neuen Partei nicht nur die eine Stimmkugel Flerows verschafft, sondern auch einen Zeitgewinn, so dass noch drei Adlige herbeigeschafft werden konnten, denen durch die Arglist der alten Partei die Teilnahme an der Wahl verwehrt gewesen war. Zwei Adlige, mit einer Schwäche für Alkohol, waren von Snetkows Helfershelfern betrunken gemacht worden, dem dritten hatten sie die Uniform entwendet. Als die neue Partei davon erfuhr, schaffte sie es während der Debatte um Flerow, ihre Leute mit der Droschke loszuschicken, um dem einen Adligen eine Uniform zu besorgen und von den beiden Betrunkenen wenigstens einen zur Versammlung zu bringen. »Einen habe ich hergebracht, ihn mit Wasser übergossen«, sagte der Gutsherr, der ihn geholt hatte, zu Swijaski. »Geht schon, der macht es.« »Ist nicht so betrunken, fällt nicht um?« fragte Swijaski den Kopf wiegend. »Nein, der hält sich. Wenn Sie ihn bloß hier nicht animieren. Ich habe dem Buffetier gesagt, dass er ihm unter gar keinen Umständen etwas geben darf.« 29. Der schmale Saal, in dem geraucht und gegessen wurde, war voller Adliger. Die Erregung nahm ständig zu, auf allen Gesichtern lag Unruhe. Ganz besonders regten sich die Rädelsführer auf, die alle Details kannten und die Zahl aller Kugeln. Sie gaben die Orders in der bevorstehenden Schlacht.
Die übrigen, ganz wie gemeine Soldaten vor der Schlacht, stellten sich zwar auf den Kampf ein, doch vorerst suchten sie Zerstreuung. Die einen aßen einen Happen, im Stehen oder sich kurz setzend, andere gingen ihre Papyrossa rauchend auf und ab in dem länglichen Raum und unterhielten sich mit lange nicht gesehenen Bekannten. Levin mochte nichts essen, er rauchte nicht. Zu seinen Leuten, also zu Sergei Iwanowitsch, Stepan Arkadjewitsch, Swijaschski und den anderen, wollte er nicht gehen, denn bei ihnen stand in lebhafter Unterhaltung Wronski in Stallmeisters Uniform. Gestern schon hatte Levin ihn bei der Wahl gesehen und war ihm tunlichst ausgewichen, da er ihm nicht zu begegnen wünschte. Er ging zum Fenster und setzte sich, betrachtete die Gruppen und lauschte, was rings um ihn geredet wurde. Traurig war er besonders, weil alle, soweit er sah, angeregt, interessiert und engagiert waren, und nur er und ein uralter, zahnloser, mümmelnder Greis in Flottenuniform, der neben ihm Platz genommen hatte, waren unbeteiligt und unbeschäftigt.
»Das ist ein solcher Spitzbube. Ich habe es ihm gesagt, aber nein. Ach, woher? 3 Jahre lang hat er es nicht zusammengebracht«, sagte energisch ein untersetzter, leicht buckliger Gutsbesitzer mit pomadisierten Haaren, die auf dem bestickten Uniformkragen lagen. Er pochte dazu kräftig mit den Absätzen seiner neuen, offenbar zur Wahl angezogenen Stiefel. Und nach einem unzufriedenen Blick auf Levin wandte der Gutsbesitzer sich heftig um.
»Ja, da ist etwas faul. Das liegt auf der Hand«, murmelte ein kleiner Gutsbesitzer mit dünner Stimme.
Nach diesen beiden näherte sich Levin hastig eine ganze Schar von Gutsbesitzern, die einen dicken General umringten. Die Gutsbesitzer suchten offenbar einen Ort, um sich zu bereden, ohne gehört zu werden.
»Wie kann er die Behauptung wagen, ich hätte geheißen, ihm die Hosen zu stehlen? Bestimmt hat er sie vertrunken. Der kann mich gern haben mit seinem Fürstentitel. Er soll das nicht zu behaupten wagen. Das ist eine Frechheit. Aber erlauben Sie mal, die berufen sich auf einen Paragraphen«, hieß es in einer anderen Gruppe. »Seine Frau muss als Adlige eingetragen sein.« »Was scheren mich Paragraphen? Ich spreche freimütig. Wozu sind die Adligen hochwohl geboren? Man muss Vertrauen haben.«
»Exzellenz, gehen wir? Schnäpschen?«
Eine andere Schar folgte einem laut schreienden Adligen auf dem Fuß. Das war einer der 3 Betrunkenen.
»Ich habe Marja Semjonowna immer zum Verpachten geraten, denn sie selbst hat keinen Nutzen davon«,
sagte die angenehme Stimme eines Gutsbesitzers mit grauem Schnauzbart, der die Obristenuniform des alten Generalstabs trug. Es war jener Gutsbesitzer, dem Levin bei Swijaschski begegnet war. Er hatte ihn sofort erkannt. Der Gutsbesitzer fasste ebenfalls Levin ins Auge und sie begrüßten sich. »Sehr angenehm. Aber ja, sehr gut, erinnere ich mich. Letztes Jahr bei unserem Marschall.«
»Und wie läuft bei Ihnen die Wirtschaft?«, fragte Levin.
Der Gutsbesitzer blieb neben ihm stehen.
»Tja, noch genauso, mit Verlust«, erwiderte er mit ergebenem Lächeln, doch zugleich gefasst und überzeugt, so müsse es sein.
»Und was hat Sie in unser Gouvernement verschlagen?«, fragte er. »Sind Sie angereist, um an unserem Coup d'État teilzunehmen?«
Die französischen Wörter sprach er entschieden aus, aber schlecht.
»Ganz Russland ist zusammengekommen. Kammerherren und fast gar Minister.«
Er deutete auf die repräsentative Gestalt Stepan Arkadjewitschs in weißen Beinkleidern und Kammerherrenuniform, der mit einem General auf und ab ging.
»Is this thing on?«
Zware onderhandelingen waren niet nodig om een nieuwe playlist bij elkaar te sprokkelen. De keuzes die gemaakt moesten worden waren voor de hand liggend. Genoeg nieuwe muziek voor handen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Signaal Ruis. En beginnen doen we vandaag met de Arcane Noise Punk met een serieuze hoek af van het viertal Mangers uit Mexico City. Dat is de groep rond de broers Carlos en Pablo Calderon. Hun 3de album Flavio kwam vorige week uit en dit is super Fitchy Mangers.
Yeah. Deutsch spreche, weil ich immer noch kein Deutsch spreche, weil ich immer noch kein Deutsch spreche, weil ich immer noch kein Deutsch spreche.
Deutsch van het Franse Fauna Nova. Het trio uit de Bretonse hoofdstad Rennes waagde zich op dit nummer, zoals je kon horen, aan het Duits. Muzikaal laven ze zich op hun album Force Botch aan stevige porties Coldwave en Krautrock, een plaat die eind september uitkwam. Het is vrijdag, dus we gaan hier het weekend in al dansen met het Berlijnse LIAC. Hun plaat Living All in a Fiction vonden we vandaag op de vroegmarkt. En daarop brengen ze weer hun eigen mix van groovy postpunk. Dit staat op die nieuwe plaat, Scum van LIAC.
Yeah. just another human error. The platform economy, it makes you feel like you're free. But this dangerous ideology, it doesn't benefit me. I'm just another human error. Big machines and heavy dreams, all for temporary needs. I don't believe in schemes. I'm purely living to redeem. I'm just another.
Ze werd hier alsmaar wilder in de studio. Dat deden we op Automate Me van het Australische kwartet Speedweek. Hun album Week Speed verscheen vorige week en voor de mastering klopte ze aan bij Mikey Young. En dan tijd voor een portie grunge uit Toronto. Trio Kingdom of Birds brengt in februari volgend jaar hun plaat Vermin uit. De inspiratie voor een van de nummers haalde songschrijver Asa Berejny bij een van de buren toen ze in Montreal woonde. Die oudere man bracht de hele dag naakt en porno kijkend door en ze gaf die man de bijnaam Kenny. Vandaar dus Kenny van Kingdom of Birds.
Kenny was it. Let's go. Create out.
we blijven het herhalen. The Point van Dean Creeps zal altijd een Scorpio-hit blijven. Het was alweer even geleden. Bassist Bert Vliegen speelt ook wel in zoveel andere bands natuurlijk. Maar nu is er weer een nieuwe plaat. Today is the day. En daarop uitkomt dit de engine van Dean Creeps. Voorlopig leggen we het werk hier bij Sine Ruis nog niet neer. Dus op naar American Lips, een trio artpunkers uit Montreal. Volgende week brengen ze hun nieuwe plaat On Strike uit. En we konden al één nummer van die plaat vinden. En dat is dit Cardboard Trash van American Lips.
Stuck inside, Bishop Builds, desperation, getting richer, richer. Funnel foots, stuck inside, Bishop.